In der heutigen Folge sprechen wir mit der Profi-Triathletin Katharina Wolf über den Weg zum Triathlon, das Abenteuer-Wettkampf und den Titel der Europameisterin auf der Langdistanz. Außerdem haben wir mit Kathi auch ein bisschen über ihren zweiten Job gesprochen, denn neben dem ganzen Training unterrichtet sie auch noch als Lehrerin an einer Schule. Das sorgt für einen ziemlich strammen Zeitplan im Alltag, aber natürlich auch für eine gewisse finanzielle Sicherheit. Mehr erfährst du in den nächsten 60 Minuten. Wir wünschen dir viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Hallo liebe Kathi, erstmal wunderschön, dass du da bist und dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast.
Vielen Dank euch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf oder mit euch sprechen darf.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns gefragt, steht denn eigentlich der Stundenplan für die Waschbärenklasse morgen schon?
Na klar. Wobei, ich muss sagen, heute ist Donnerstag und Freitag, darf ich zugeben, und freue ich mich sehr, ist mein freier Tag. Das heißt, morgen müssen die Waschbären leider auf mich verzichten.
Oh nein! Jeden Freitag sind die Waschbären ohne Klassenlehrerin.
Ja, ich habe auch noch eine, oder wir haben die Waschbärenklasse hat noch eine zweite Klassenlehrerin, also wir sind zu zweit und dann haben die Waschbären die andere Klassenlehrerin und dafür haben die Waschbären mich am Montag und die zweite Klassenlehrerin nicht am Montag. Ja. Also wir ergänzen uns sehr gut und ja, genau. Ja,
nices Konzept, okay.
Wir haben uns ja den richtigen Abend ausgesucht, um mit dir zu sprechen. Genau. Das heißt, du musstest gar nichts mehr vorbereiten für morgen.
Nein, für morgen nicht, nein.
Gut. Und dann, wir wissen ja, du machst Triathlon, ne? Und jetzt hast du morgen einen freien Tag, da ploppt bei mir sofort die Frage auf, wird der dann fürs Training genutzt, dieser freie Tag?
Klar, ja.
Okay.
Aber es ist vor allem auch so für den Kopf, man steht oder man geht entspannter ins Bett. Es ist nicht alles so zeitlich so eng getaktet, dass man schauen muss, wie passt was rein, mache ich noch was davor, dann muss ich doch auch schon gucken, dass es auf die Minute fast genau hinhaut, dass ich dann auch rechtzeitig unter der Dusche stehe und dann auch, ja, ich will da auch nicht gehetzt irgendwie dann in die Schule oder in der Schule ankommen, sondern ja, und das ist dann einfach entspannt, wenn man weiß, man kann am nächsten Tag einfach auch ein bisschen freier auch durchschnaufen und dann auch das Training durchziehen. Ja.
Das klingt so, als ob du normalerweise vor der Schule trainierst. Habe ich das richtig verstanden?
Es kommt auf den Stundenplan an. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ich oft sehr früh habe. Also wenn ich jetzt um 8 Unterricht habe, dann bin ich ehrlich, also ich bin nicht diejenige, die da irgendwie um 4:30 aufsteht und dann irgendwie um 5:30 dann im Dunkeln da rumrennt, dann da weiß ich einfach, das tut mir nicht gut, dann bin ich nachher krank und es stresst mich mehr, es stresst mich schon, wenn ich dann abends ins Bett gehe, ich muss jetzt schlafen, damit ich morgen fit bin. Das heißt, also wir gucken schon, dass es entspannt für mich ist und es soll ja auch Spaß machen und von dem her, wenn es mit dem Stundenplan hinhaut, dann jetzt heute donnerstags habe ich zur dritten Stunde, dann geht es. Dann steht man trotzdem früh auf, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie mitten in der Nacht dann irgendwie aufstehen muss und sich da in die Dunkelheit quält. Aber ich weiß, es gibt genug, die das machen und da echt Hut ab. Also Seid ihr so? Macht ihr das?
Ja, also ich bin tatsächlich schon eher der Morgenmensch. Ich bin morgens einfach motivierter, da denke ich nicht viel nach, dann geht es zum Training, dann hat man das erledigt. So, wenn ich mittags oder nachmittags nämlich noch quälen muss, das ist irgendwie die Überwindung ist viel größer. Aber
das stimmt.
Wir haben auch den Luxus, dass wir da zeitlich sehr flexibel sind und dann geht es. Im Sommer auch gerne um 5:30 oder so, wenn die Sonne aufgeht, finde ich toll. Im Winter ist jetzt doch ein bisschen doof, weil es lange, lange noch dunkel ist.
Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nachlässig geworden, solange ich noch einen Bürojob hatte und da auch ab und zu mal auftauchen musste. Das ist ja auch schon ganz ungewohnt. Da bin ich zum Teil auch zum Frühschwimmen um 6 gefahren und dann halt irgendwie 5:30 aufgestanden oder so. Aber irgendwie In letzter Zeit war ich etwas faul.
Ja, jetzt, also ich glaube, das ist halt auch immer, wie man muss oder wie man kann. Und wenn man halt den ganzen Tag arbeitet, ne, und dann abends vielleicht noch irgendwie Verpflichtungen hat, dann bleibt, also ich kenne
Das
Leute,
stimmt.
die sagen dann, ja, ich muss immer um 16:30 aufstehen, damit ich
Das
eine Stunde
stimmt.
Sport machen kann, weil um 17:30 stehen die Kinder auf. So.
Das stimmt.
Ja.
Ja, ich glaube, ja, dass wir da privilegiert sind, aber ich glaube auch, wenn man jetzt, du hast jetzt gemeint Schwimmgruppe, ich glaube, das ist auch, also wenn man eine Gruppe hat und weiß, man geht jeden, was weiß ich, Montag, Mittwoch um 6 schwimmen, dann glaube ich, hat es nochmal einen anderen Fun-Faktor, als wenn man dann alleine, irgendwie alleine unterwegs ist. Das ist
Ja.
auch nochmal, ja.
Ja, das stimmt natürlich. Also dann ist ja auch die Verpflichtung eine andere, wenn man weiß, man muss da und so, dann geht es. Du bist ja jetzt aber auch schon länger im Sport, ne? Also wir wissen, du warst mal deutsche Cross- und Duathlon-Meisterin, 4 Jahre am Stück. Wie bist du denn zum Sport gekommen? Bist du als Kind auch immer mitgetragen worden?
Also ich bin zum Sport gekommen, eigentlich durch meinen Papa. Der ist sehr, sehr sportlich unterwegs gewesen früher. Der hat eigentlich alles gemacht, von Turnen, Leichtathletik, Rennradfahren oder Rennradfahrer mit Freunden. Und also ich war mal ein Pferdemädchen und bin sehr viel geritten und dann hatte ich aber einen Unfall mit einem Pferd und wollte dann damit nichts mehr zu tun haben. Und mein Papa, ja, ist eigentlich in so, also durchs Rennradfahren einer seiner besten Freunde war der Papa von der Tanja Erhardt, die man ja durchs Radfahren oder auch durchs Triathlon kennt. Und mit der Tanja und ihrer Schwester Steffi bin ich eigentlich auch mehr oder weniger aufgewachsen. Und die waren schon damals im Triathlon und haben dann gesagt, jetzt komm doch mal mit. Und ich habe mich immer gesagt, ach nee, nee, gehe ich nicht mit. Und irgendwann war das mit den Pferden dann, okay, nö. Und dann bin ich mit. Und es war dann eine echt tolle Truppe mit tollen Mädels. Und ja, dann ist man da halt wegen dieser Gruppe und den Mädels immer hin. Und es hat dann Spaß gemacht. Und war dann also in Baden-Württemberg gab es dann den LBS Cup, also Jugendcup. Und dann bin ich da, ja, erste Wettkämpfe habe ich dann da mitgemacht. Und ja, dann hatten wir auch eine Mädelsmannschaft. Und ja, dann kam irgendwann, ist man dann halt ein bisschen erfolgreicher geworden und dann war man motivierter und dann, ja, bin ich da so reingerutscht.
Okay.
Das klingt alles so easy. Das heißt, du konntest dann auch schon schwimmen und alles hat super geklappt oder musstest du das auch erst
Ich
noch
schüttel
von der
gerade den
Pike auf
Kopf.
lernen? Also schwimmen konnte ich nicht, oder ich konnte schwimmen, aber ich konnte nicht kraulen. Und habe dann, ach, da war ich so 13. Mit 13 hat man mir dann das Kraulen beigebracht. Also die Schwimmer wissen, das ist sehr spät. Aber der Verein, also mit Hermann Utz oder Stefan Fiebig damals, die waren da sehr, also sehr, ja, motiviert und auch sehr engagiert. Und ja, also das Schwimmen war nie meine beste Disziplin, aber ja, also inzwischen, ja, passt.
Im Vergleich zu unser eins, also den Hörerinnen und Hörern, ich will es niemandem unterstellen, aber vor allem wir beide, Lotta und Schorsch, wir haben ja auch erst später schwimmen gelernt oder kraulen gelernt und da ist 13 schon super früh und da kann man ja noch ewig was reißen. Also,
Ja, aber es
aber
ist.
das sind halt immer diese unterschiedlichen Sichtweisen, ne?
Ja, aber
Das
super,
stimmt.
super interessant, weil es gibt sehr viele, also wir haben jetzt, bei Männern weiß ich es gar nicht so, aber es gibt sehr viele Frauen, die auch spät das Kraulen noch gelernt haben. Laura Philipp ist ja auch so ein Beispiel, die hat auch also mit 23 kraulen gelernt, so und
Ich glaube, mit
diese.
25
Ja,
war
aber
das.
diese Meinung, so man kann nichts mehr werden, wenn man nicht irgendwie mit 4 schon kraulen lernt, ne? Die stimmt irgendwie gar nicht. Also man wird vielleicht nicht die oder der Beste, aber man kann das immer noch ganz gut, oder?
Ja, also in der Jugend war es tatsächlich so, dass die halt alle in dieser Gruppe, in der ich war, die sind echt super geschwommen und dann ging es damals auch um Kader und ich war dann immer diejenige, die da hinten irgendwo rumgelurcht ist und dann hat sich das so eingebrannt, dass man halt sagt, okay, schwimmen, nee, aber ich
Ja,
meine,
ja.
ja, also die werden, also wenn man im Sportinternat in Freiburg oder so ist, dann ja, ist das nochmal eine andere Nummer, glaube
Ja,
ich,
ja,
also
ja,
wenn man
ja.
da, ja.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber hat dich nicht abgehalten, das Schwimmen am Anfang nicht so.
Nö.
Super.
Ich bin.
Oder war das auch ein bisschen der Grund, dass du eben im Duathlon erstmal so erfolgreich warst? Weil das ist ja nur Laufen und Fahrrad, also was heißt nur? Es ist halt Laufen und Fahrradfahren gewesen.
Ja, wobei ich eigentlich, also jetzt, ich weiß nicht, ob du auf das Cross-Duathlon anspielst. Das war mehr oder weniger, ja, also war ich, also die Gruppe im Triathlon-Verein, die waren auch immer Mountainbiken und ich gebe es zu, ich bin eigentlich ein richtiger Schisser auf dem Mountainbike, was so Abfahrten angeht. Und ja, dann war das ja, hey, jetzt machst du da mal mit und guckst dir das mal an und dann, och, das ging dann ganz gut. Also wenn ich dann so im Wettkampfmodus bin, traue ich mich mehr Sachen, als ich dann wirklich im Training fahre. Und ja, das habe ich dann, also habe ich einmal mitgemacht, weil es vor der Haustür war. Richtung Bruchsal war, glaube ich, das erste Rennen, was ich da mitgemacht habe. Und das war, ja, hat dann Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach ja, komm, dann mache ich noch mal so ein paar. Und ja, aber das hatte nichts, tatsächlich nichts dann mit dem Schwimmen zu tun. Also ja. Ja, das war mehr jetzt irgendwie, wenn man dann im Herbst, also weil es ja diese Cross-Geschichten eher nach der Triathlon-Saison sind oder vor der Triathlon-Saison, wollte ich auch was anderes sehen und ja, genau.
Das war dann quasi so ein bisschen eigentlich als Lückenfüller gedacht, so damit deine Saison noch ein bisschen verlängert wird.
Ja, Lückenfüller würde ich es jetzt nicht nennen, aber es hat mir auch Spaß gemacht und man hatte dann noch mal ein Ziel und es war, also gut, zweimal war ich in Trier, das war schon noch, also jetzt nicht direkt vor der Haustür, aber ich musste jetzt nicht irgendwie irgendwo hinfliegen und ja, also ja, macht auch Spaß.
Ja, also kann man dann einfacher, sagen wir, in Anführungsstrichen mitnehmen, wenn jetzt der Aufwand nicht so groß ist, da
Genau,
hinzukommen, ne? Ja. Okay.
Und ganz kurz, du hattest ja angesprochen, dass es dir schwerfällt da oder dass es dir schwer gefallen ist, diese Abfahrten zu machen auf dem Mountainbike. Ist das da für dich auf dem Rennrad dasselbe? Oder ich meine, auf dem Rennrad ist es ja nicht ganz so technisch und da hat man nicht so viele Wurzeln und so. Da hast du nicht so
Lotta
das
fragt
Problem.
aus eigenem Interesse, weil sie nämlich genauso ungerne abfährt.
Also, ich sag's ehrlich, es sind die technischen Sachen, also wo ich echt auch auf dem Mountainbike einfach, das spielt sehr viel der Kopf mit. Ich glaube, das ist, wenn man das von klein auf macht, dann hat man da mehr Handling, als wenn man das irgendwie auch später erst macht, dann die ganze Zeit, oh Gott, wenn ich jetzt runterfall, dann, oh, da kann ich mir richtig wehtun und wenn ich jetzt da blöd den Hang oder auf die Wurzel und wenn man da einmal nachdenkt, dann ist es eigentlich schon vorbei, weil man sich es nicht mehr traut. Dann muss man es einfach machen. Und im Rennen ist es einfach so, du hast ja keine Zeit zu denken, du machst es einfach, weil sonst, ja, also es geht nur so. Jetzt muss ich auch sagen, dass also die Strecken, die waren also mega präpariert und waren auch echt gut auch zu fahren. Also ich würde jetzt definitiv mich jetzt nicht als hier irgendwie bei einem irgendwie Mountainbike-Rennen irgendwo im Schwarzwald oder so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so einfach fahren würde. Ja, aber auf der Straße ist es was ganz anderes. Also ich finde, man kann es nicht vergleichen. Also klar hilft einem das, wenn man vom Mountainbike da technisch fahren kann, ist man natürlich auch auf dem Rennrad viel, viel sicherer, als wenn man eben nur Straße fährt.
Ja, das denke ich auch. Aber hat der Unfall mit dem Pferd da auch irgendwie eine Rolle gespielt? Also dadurch, dass du ja wusstest, wie es vielleicht ist, wenn mal was schief geht?
Nö, 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 das war für mich also überhaupt, also zwei ganz unterschiedliche Dinge, deswegen da eigentlich überhaupt nicht, ne.
Ja, aber ich glaube, der Tipp, nicht drüber nachzudenken, ist oft der beste,
Ja.
weil es ist auch so, ich merke das bei mir selber, sobald man anfängt, also ich habe da normal nicht so Angst, aber sobald der Gedanke halt mal da ist und man denkt, oh, jetzt ist man
Genau.
doch zu schnell, ne, dann macht man eine Tür auf und dann fängt der Kopf an. Und
Ja,
das
genau.
heißt, Lotte, einfach mehr Wettkämpfe machen, wo du vorne mit dabei sein
Nee,
willst.
man kann nicht einfach nur sagen, nicht drüber nachdenken, weil sobald man sagt, nicht drüber
Ich
nachdenken, denkt man ja erstmal dran,
weiß.
man muss was anderes denken und dann damit
Das
beschäftigt sein.
stimmt.
Aber
Oder es fährt jemand voraus, der weiß darum und sich irgendwie beste Spur und du fährst einfach nur hinterher und kannst also demjenigen vertrauen und weißt, okay, der kann es und der weiß auch, was ich kann und der weiß, was ich mir zutraue und macht jetzt da nicht irgendwelche Faxen vorne, sondern dann klappt es auch ganz gut, dass man einfach hinterher fährt und ja, so Sachen einfach mal ausprobiert und auch irgendwie ein Handling fürs Rad dann bekommt. Ja.
Jetzt sind wir so ein bisschen natürlich auch auf dich aufmerksam geworden, weil du auf der Langdistanz unterwegs bist und jetzt mit den Freundinnen Triathlon machen und ein bisschen Crosstourtlern. Das ist ja doch nochmal eine andere Nummer, als jetzt auf diese lange Distanz zu gehen. Wie kam die Langdistanz in dein Leben?
Ja, also ich habe mir dann von Olympisch zur Mitteldistanz und dann wollte ich irgendwie mal was anderes ausprobieren und gedacht, gut, also irgendwie jetzt so mit Ende 20 kann man auch mal eine Langdistanz wagen. Und dann haben mein Trainer Utz Brenner und ich haben dann uns eine Langdistanz ausgesucht. Das war Italien 2019. Und ja, da bin ich tatsächlich, ja, habe ich den ersten Ironman gemacht, also die erste Langdistanz. Und ja, habe dann an dem Abend waren wir dann noch Pizza essen und meine Worte waren, das mache ich nie mehr. Und am nächsten Tag sagt Utz, was machen wir denn dann jetzt nächstes Jahr?
Genau. Ja, also war es ein harter Tag, der erste Ironman?
Ja, wobei ich würde sagen, der zweite war der härteste, weil beim ersten war es so, ich habe mich darauf gefreut, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe gedacht, es kann alles passieren. Ich habe null Druck. Den einzigen Druck, den ich habe, das ist mein eigener. Es erwartet niemand was von mir. Ich kann nur gewinnen. Ich kann hier eigentlich nur versuchen, so viel Spaß wie möglich zu haben und alles mitzunehmen und vor allem auch irgendwie für mich da durch alles, was da so kommt, durch jedes Tief, durch jede Höhe, alles mitzunehmen und alles irgendwie zu durchkämpfen und dann kannst du ja nur gestärkt davonkommen. Und ja, so war das eigentlich. Klar tut es irgendwann weh. Also ich glaube, jeder, der eine Langdistanz gemacht hat, weiß, der Schmerz kommt irgendwann. Das war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Aber
Ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn man das vorher nicht so weiß. Also
ich glaube, deswegen ist die zweite auch die härteste, weil man irgendwo weiß, okay, da steht man hat vielleicht eine Zeit stehen, man weiß jetzt, gegen was man ankämpft und weiß auch, was auf einen zukommt. Würde ich jetzt sagen, der zweite ist mit der härteste.
Ja, weil man einfach mehr Erwartungen hat und irgendwo eine Messlatte. Genau.
Ja, aber halt auch weiß. Also ich glaube, es ist ja auch so eine Kopfsache, wenn man dann irgendwie weiß, so da wird es dann gefährlich oder da tut es dann weh, also im Marathon, ja. Kilometer, irgendwas, dann hat man das ja auch schon im Kopf. Aber interessant, also abends warst du noch top dagegen und am nächsten Morgen warst du dann doch infiziert.
Ja, man verliert oder sehr schnell irgendwie sind die Schmerzen dann vergessen und so diese Euphorie, die steht dann im Mittelpunkt.
Ja, wir haben schon so ein bisschen die Theorie, dass das doch auch so ein bisschen ein Schock oder ein Trauma für den Körper ist und der Kopf ganz schnell anfängt, die negativen Erfahrungen auszublenden, dass man sich einfach gar nicht mehr daran erinnert, genau, wie schlimm das ist und dann bleibt nur dieses Glücksgefühl übrig und dann meldet man sich dummerweise schon wieder für den nächsten.
Ja, da gibt es, glaube ich, auch so eine Theorie, dass Schwangere, also wenn die ihr Kind geboren haben, dass dann so ein Hormon ausgeschüttet wird, dass sie ganz viel vergessen. Weil sonst würdest du nie wieder ein Kind kriegen wollen, wenn du dich ständig daran erinnern müsstest, wie eine Geburt zum Beispiel ist. Ich meine, es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Triathlon, aber ich denke, es ist ein ähnlicher Mechanismus vielleicht.
Also du meinst, es gibt ein Ironman- oder Langdistanz-Hormon?
Ich glaube, ich werde es nochmal recherchieren, damit ich jetzt mal ein bisschen besser vorbereitet bin.
Wir müssen es selber beobachten. Du musst also erst einen Ironman machen und dann ein Kind kriegen und dann schauen wir, wie das ist.
Der Plan steht, oder?
Ja, ich glaube auch.
Noch.
Ja, Lea, das heißt, die zweite war härter für dich als die erste und du bist trotzdem dabei geblieben?
Ja. Ja, cool. Also um es jetzt in Lottas Worten zu sagen, die Euphorie bleibt und also bleibt dann danach und irgendwie denkt man dann immer, ja, ich kann es noch besser und das hat jetzt nicht geklappt, das mache ich jetzt noch besser und ich finde auch irgendwie, also sehr gerne mache ich mache ich immer andere Rennen, also nicht immer das Gleiche, weil ich es auch irgendwie, einerseits ist es auch jetzt auch Almere, das war auch irgendwie toll, das nochmal zu machen, weil man auch vieles schon kennt und wahrscheinlich das mit der Erfahrung, die man dann schon gesammelt hat, glaube ich, auch einiges da nochmal besser machen kann und auch irgendwie sich sicherer, auch allgemein, also kopfmäßig sicherer fühlt, aber auch weiß, hey, da war jetzt das, jetzt konzentriere dich nochmal oder Kopfsteinpflaster oder beim Laufen. Also man fühlt sich einfach sicherer und ich glaube, dass das auch einen Vorteil hat, aber irgendwie, also für mich war es auch immer schön, sich Rennen auszusuchen, die ich noch nicht gemacht habe und vielleicht auch irgendwie, ja, dann auch was zu sehen, von der Welt zu sehen, von irgendwie aufzusaugen. Und ja, wenn man dann nachher zurückguckt, auch vielleicht, wenn dann mal, wenn man sagt, hey, ich lasse das mit den Wettkämpfen und ich, ja, im Triathlon werde ich nie wahrscheinlich den Rücken zukehren, aber halt nicht mehr auf dem Niveau, dass man, wenn man dann zurückguckt, einfach irgendwie Geschichten hat, die man sich erzählen kann, wo man überall war, finde ich auch einfach total schön und ja, macht es für mich auch aus, ja.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch so der Luxus unserer Generation, dass wir nicht mehr irgendwie teure Autos fahren wollen, sondern eher Erlebnisse sammeln. Und das kann man ja
Genau.
eigentlich im Triathlon so gut machen, indem man einfach jede Reise so plant, dass da halt auch ein Rennen ist oder eben den Urlaub
Genau.
dann nach dem
Genau.
Rennen stattfinden lässt, ja.
Also Flo und ich diskutieren dann auch immer, boah, es war mega schön, aber oh, hätte man jetzt keinen Wettkampf, dann könnte man auch das machen und das machen. Aber andererseits, ohne den Triathlon, glaube ich, wären wir nie irgendwo, wie hätten wir so die Welt gesehen oder auch im Training. Also ich meine, wenn man in Urlaub fährt, vielleicht, es gibt welche, die sitzen dann 2 Wochen im gleichen Hotel und fahren vielleicht mal mit einem Mietauto irgendwo rum, aber wie viel man auf dem Rad einfach aussieht, wenn man irgendwie unterwegs ist oder zu Fuß, was für Momente und Stimmungen man aufsaugen kann. Ich glaube, ja, das ist schon privilegiert, ja.
Ja, es ist auch, ich finde, es ist auch immer ein Abenteuer, so eine Reise. Also
Total,
wirklich,
ja.
ich sage es auch zu Lotta immer, gut, wir machen oft dann von Wettkämpfen auch irgendwelche Videos, aber ich denke dann auch immer so, wenn man das in 10 Jahren sich nochmal rauskramt und sich das anguckt, ne,
Genau.
man ist natürlich auch emotional in einer anderen Situation, also vor dem Wettkampf meistens stressig und dann aber im Wettkampf total, also was ich da auch mit Leuten, mit denen man dann im Wettkampf ist. Also du bist wahrscheinlich schon so weit vorne, dass das nicht so passiert, aber wenn man so ein bisschen weiter hinten im Feld ist, wenn man dann so mit Leuten ins Gespräch kommt, wenn man mal irgendwie einen harten Moment hat und irgendwie 200 Meter geht, das sind ja auch immer, also gibt es ganz grundsätzlich in der Triathlon-Community, man hat ja auch ganz tolle Kontakte und lernt ganz tolle
Ja,
Leute kennen
ja,
und
ja.
das ist schon ein abenteuerliches Leben, glaube ich.
Ja,
Ja.
total. Ja.
Ja, cool. Du hast Almere schon angesprochen. Da bist du dann letztes Jahr Europameisterin geworden über die Langdistanz. Ne?
Ja.
Jetzt hast du ganz oft auch schon im Interview das Wort Spaß benutzt. Wie viel Spaß war es, Europameisterin zu werden? Was ist das für ein Gefühl?
Also es war total ja, special, also total, ja, ich war schon ein bisschen überwältigt. Zum einen, klar wusste ich, was ich kann und ich wollte eigentlich auch schon damals, wussten wir ja, okay, wenn alles gut klappt, dann will ich die 8 vorne stehen haben. Aber von den Bedingungen war es einfach, ja, es war so vom Wetter echt nicht so toll, dass ich sage, okay, das hätte zumindest auf dem Rad vielleicht ein bisschen anders laufen müssen, aber ja, das hat an dem Tag nicht gereicht. Und dann, ja, was dann da einzulaufen mit Feuerwerk und ja, habe ich nicht damit gerechnet. Ich wusste also Top 3 wäre vielleicht drin, aber natürlich will man sich da im Vorfeld auch nicht irgendwie, es ist so ein langer Tag, es kann so viel passieren und ja, ich glaube, da kann man nie vorher sagen, hey, das reicht jetzt fürs Podium oder will ich auch nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall ein total schönes und tolles Gefühl und ja, hat natürlich auch motiviert, dann auch nochmal weiterzumachen, die Saison jetzt dieses Jahr zu planen und so auch die Saison abzuschließen, weil ich letztes Jahr auch mit gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen hatte und es war einfach echt. ja, eine Belohnung dafür, auch durchzukämpfen und weiterzumachen, ja.
Es hat geregnet auf der Radstrecke, kann das sein?
Ja, es hat morgens geregnet, dann auf dem Rad geregnet. Es war sehr windig, ja. Aber trotzdem, also wenn jemand überlegt, Almere zu machen, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein echt schönes Rennen und ja, macht Spaß.
Wir waren ja dieses Jahr auch da und da waren die Bedingungen ja eigentlich genau umgekehrt. Mhm. Also da war eigentlich eher viel zu viel Sonne. Ich dachte schon am Tag vorher, oh mein Gott, ich werde hier eingehen. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen, zumindest auf der Laufstrecke passiert. Du hast vorhin angesprochen, dass du immer gerne an verschiedenen Rennen teilnimmst, um eben auch neue Erfahrungen zu sammeln. Aber in diesem Fall hattest du ja dasselbe Rennen und trotzdem sehr unterschiedliche Erlebnisse, oder? Wie bewertest du das?
Ja, also es war komplett, eigentlich, also vom Gefühl her ein komplett anderes Rennen, auch wenn ich da sicher rein bin, weil ich wusste, ich kenne die Strecken. Jetzt war es natürlich so, also vom Schwimmen war ja der Schwimmkurs war dieses Mal auch wieder anders, also es war eine andere Wechselzone, anderer Ausstieg, also es gab schon andere Sachen, es war eine komplett neue Laufstrecke als letztes Jahr. Also es war irgendwie dann doch ein anderes Rennen, aber doch irgendwie so vom Gefühl her das gleiche Rennen. Aber macht es ja auch spannend, wenn man dann nicht alles genau das gleiche hat. Ja, aber schon allein diese Hitze, genau am Morgen, wie du sagtest, an den Tagen davor und man dann auch noch, also ohne Neo geschwommen ist, war dann das Wasser an der Grenze und das war dann schon nochmal anders und auf dem Rad war es dann aber schön warm. Das war schön, ja. Also das ist zumindest, also ich bin eher der Hitzemensch, also mit Kälte kann ich gar nichts und ja, ich muss sagen, morgens hatte ich dann schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil das Wasser, ich glaube, es ist 22,4, 22,5, meine ich, so rum.
Und ja, ich weiß nicht, bei uns hat es, glaube ich, nicht mehr angesagt.
Ja, in der Mitteldistanz durfte er auch mit Neo schwimmen, aber es war ja morgens auch extrem
neblig. Ja, weil wir keine Profis sind halt.
Ja, aber es war ja auch extrem neblig da morgens.
Also genau.
Ich habe es noch gesehen, wir waren noch im Hotel und also das sah ja aus wie Herbst.
An dem Rennen morgen meinst
ja,
du?
Ja.
Du hättest mal ein Jahr vorher da sein sollen. Da war, also es hat geregnet, es war neblig und die Bojen waren weiß. Ich habe zweimal beim Schwimmen meine Schwimmbrille runtermachen müssen, weil ich habe einfach tatsächlich nichts gesehen, null. Oh,
Scheiße.
Und es war dieses Jahr, fand ich einen Tick besser.
ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Okay, alles klar, weil für uns war das erste Mal, dass es so. Nee, im Allgäu letztes Jahr war es auch ein bisschen so, aber es war extrem neblig und wir haben es eigentlich schöner erwartet, weil die Tage vorher war das Wetter eigentlich echt gut und da war morgens auch überhaupt kein Nebel. So, und dann dachte ich schon, oh scheiße, die von der Langdistanz, die müssen jetzt da im Nebel. Aber wenn das so ist, dann war es ja wirklich besser dieses Jahr beim Schwimmen.
Ja.
Also vom Wetter wenigstens.
Ja.
Okay.
Ich bin immer nur gegen die Sonne geschwommen und da konnte ich auch nichts erkennen. Es war, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber so ganz, ganz easy war dieser Schwimmkurs nicht.
Also du meinst von dem Sonnenlicht oder von der Licht?
Ja, genau. Man wurde so krass geblendet, dass man auch nicht viel gesehen hat.
Aber da ist halt dann auch die Zeit, die ist halt um
10 Uhr später.
Ja, genau.
Ihr wart später. Da ist es nochmal anders. Ja.
Genau. Und das dann stimmt. Beim Laufen, wie war das Laufen für dich dann bei dem Wettkampf?
Also wir hatten so eine kleine, also wir waren für alles gewappnet. Wir hatten eine kleine Kühlstrategie vorher erarbeitet. Ich habe auch schon gesagt, also ich kann kein einziges Laufbild irgendwo verwenden, weil ich sah aus wie ein Eumel eigentlich.
Ja.
Ich hatte diese, also die Armlinge an zum Kühlen, dann hatte ich noch diese das Kühlstirnband an. Also ich sah ganz schlimm aus. Aber wenn man es halt nass macht, also es bringt schon viel. Also ich muss sagen, ja, es war heiß und ich habe auch bei vielen mitbekommen, dass sie echt Probleme hatten oder im Ziel dann auch kollabiert sind. Ja, wir hatten vorher die Strategie mit Eiswürfeln, mit nass machen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also es war warm, aber wenn man sich, glaube ich, vorher eine gute Taktik oder einen guten Plan macht, glaube ich, bekommt man das schon auch gut hin, dass man da ja mit kühlem Kopf, in Anführungszeichen, über die Strecke kommt.
Ja.
Wie Aber hast wie du war es
das?
bei euch später?
Also
Was?
nur wegen dem Eumel. Lotta kam ins Ziel und hatte hier zwei so Schwämme unterm Einteiler und sah aus wie Hulk. Also, also auch ein sehr lustiges
Das
Bild.
habe ich einfach nicht mehr mitbekommen.
Ja.
Ja. Ja, also es war extrem heiß, aber es war halt auch meine erste Mitteldistanz und
Okay.
dementsprechend war ich auch noch nicht so richtig drauf vorbereitet, wie dann so ein Halbmarathon nach dem ganzen Radfahren wird, wobei ich halt auf dem Rad auch schon eine Flasche verloren habe. Also ich
Auf
wollte
dem
eine aufnehmen und habe
Kopfsteinpflaster? Ah,
sie nicht
nee, okay.
bekommen. Und das wäre gut gewesen, um mich noch ein bisschen
Ja, klar.
runterzukühlen. So, aber ich fand auf jeden Fall die Verpflegungsstation genial. Also es gab aus meiner Sicht, es hätte ein, zwei mehr geben können,
Ja.
aber es war auf jeden Fall immer kühles Wasser da und das war schon top, definitiv.
Das
Aber
stimmt.
ja, man muss sich, wie du sagst, eben gut drauf vorbereiten und die entsprechende Renntaktik haben. Und ich weiß, dass ich eben mit Hitze nicht so gut umgehen kann. Das ist dann halt ein Learning oder eine Aufgabe fürs nächste Mal.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du noch ein paar Hitzerennen machst, dann weißt du wahrscheinlich auch, auf was es ankommt und
Ja, ich meine,
bereitest dich vor.
das kommt halt jetzt auch mit dem Klimawandel, muss man sich darauf vorbereiten, dass
Ja,
es halt
das
immer
stimmt
mehr
wohl.
so der Fall sein wird, es sei denn, man startet nur noch in Norwegen oder so. Aber
Ja.
ja, bisher ist das
Ja.
noch nicht so
Aber
geplant.
es ist auch, also wenn man jetzt nur in Deutschland trainiert, fand ich es ja auch nicht so einfach, weil es gab dann so 2, 3 Wochen, da war es wieder kühl. Wir hatten es vor dem Allgäu-Triathlon, fand ich, da war es eigentlich zu kühl, um sich an das Wetter im Wettkampf zu gewöhnen.
Ja,
Also,
das stimmt.
weil ich, also ich habe, also ich bin in Rot gestartet und ich fand die Laufstrecke beim Allgäu-Triathlon schlimmer. Also das war
Ja.
so heiß da. Und
Aber ich
ich
muss
habe.
sagen, das haben sie auch so toll gemacht. Also mit den Verpflegungsstellen, da war ich echt. Also haben sie nochmal super eine hinten eingeschoben, eine Verpflegungsstelle mit dem Wasser dann nochmal. Ich glaube, ohne wäre es echt heftig geworden.
Ja. Ja.
Wie hast du das mit den Eiswürfeln gemacht? Hat dir das jemand
Ja,
da
so,
privat
nee, da gab es
gereicht?
so eine Coaching-Zone und
Ah.
registrierte Coaches dürfen dir was anreichen.
Das ist
Okay,
quasi
dann
wie so
muss
eine.
ich mal einen Coach
Gar
registrieren
nicht. Müssen wir
dafür.
das nächste Mal einfach. Weil das dachte ich nämlich auch noch. In Rot hatten sie auch eine Verpflegungsstation mit so Crushed Eis. Und das war das Allerbeste, was es an dem Tag gab, weil das einfach so angenehm ist, wenn
Aber ich
das kühlt.
meine auch in Rot bei den Profis dürfen, also ich meine in Rot ist es so, dass Eigenverpflegung, die darf hinter jeder, entweder als erstes
Glaube
oder
ja.
hinter jeder. Und je nachdem, wenn du jemanden dabei hast, der halt da seinen Eiskoffer dabei hat oder halt das schlau macht, dann kannst du schon, es macht schon einen Unterschied, ob du Eis bekommst oder halt so einen kleinen Becher mit so einem Schluck Wasser drin. Also
Ja,
es ist schon ein Unterschied dann.
ganz klar,
Am
ganz
besten
klar.
wäre ja immer noch so eine Dusche oder so. So ein kompletter Gang nur mit
Ah, echt? Findest
Nasensprengern
du?
oder sowas.
Oh. Oh,
Nee.
aber so nasse Schuhe, nasse
Ja, nasse
Füße. Oh,
Schuhe
nee.
sind natürlich blöd, aber
Das hatte ich einmal und wenn dann jeder Schritt so quietscht und man das in den Schuhen drin rumrutscht.
also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wären es so kleine Trinkflaschen, die man auch wirklich richtig trinken kann und keine Becher oder halt weil aus den Bechern, da kommt meistens nichts.
Ja.
Oder die Hälfte daneben, wenn man dann zumindest so eine Flasche hat, dann kann man auch ordentlich trinken und den Rest auch irgendwo anders. Das ist immer mein Problem mit den Bechern. Wenn ich dann
Ja.
laufe, dann ist die Hälfte schon wieder raus.
Ja.
Ja, bei
Ja,
der
das stimmt.
Geschwindigkeit logischerweise, ne?
Ja.
Da zählt dann halt auch jede Sekunde. Ja, du hast den Wind auch schon kurz angesprochen. Also Wind war beim ersten Mal in Almere 2022. Wohl relativ stark und dann jetzt dieses Jahr eigentlich fast gar nicht. Beeinflusst dich das in irgendeiner Form oder?
Klar, also zum einen ist es mental, jetzt kennst du die Runde oder ihr,
Ja.
wenn du sie zweimal fährst und es sind ja 60 Kilometer quasi an diesem Damm entlang, also wirklich nur Kopf runter. Und wenn du dann das zweite Mal die Runde fährst und dieser Wind, also du denkst, es ist 60 Kilometer jetzt wieder davon, die ganze Zeit hast du nur diesen Wind von vorne, also das war schon sehr zermürbend. Also vom Kopf her. Und ja, natürlich beeinflusst das einen, klar.
Und würdest du sagen, dass auch die Endzeiten, die dann rausgekommen sind, damit zusammenhängen? Also du bist ja 2022 nach 9 Stunden 10 ins Ziel gekommen als Erste. Und jetzt in diesem Jahr hast du nur 8,53 gebraucht, also warst eigentlich fast 17 Minuten schneller. Bist trotzdem Vierte geworden. Deutliche Verbesserung, aber auch noch eine größere Konkurrenz.
Also ich glaube auch, dass klar, also spielen da die Wetterbedingungen eine Rolle. Und ich meine, man hat ja gesehen, Rini ist da die zweitschnellste Zeit überhaupt gefahren hinter einer Daniela Rief. Also ich glaube schon, also natürlich spielen da die Windverhältnisse eine Rolle. Jetzt habe ich, also ich habe ein neues Material, ein neues Fahrrad, habe auch viel auf dem Rad gemacht, auch aerodynamisch auf der Bahn. Also ich habe schon viel gemacht, viel daran gearbeitet. Klar, entwickelt man sich auch weiter, weiß auch, was ist vielleicht noch möglich, was kann man fahren. Aber klar, spielen da auch immer. Also man sieht es ja auch auf Hawaii, also es spielen die Wetter, das Wetter spielt einfach auch mit, klar.
Mhm. Ja, also ist schon krass, was dann da auch für einen Unterschied zustande kommt.
Ja, aber das ist ja auch das Spannende im Triathlon. Du hast jetzt quasi zweimal dasselbe Rennen gemacht und wahrscheinlich trotzdem ein völlig anderes Rennen, oder?
Total, ja, voll, ja.
Wie war dein Gefühl im Ziel dieses Jahr? Bist du super zufrieden damit, dass du 17 Minuten schneller bist, oder bist du tatsächlich auch angetreten, um nochmal Europameisterin zu werden?
Also klar, habe ich gewusst, dass es brutal schwer sein wird, den Titel zu verteidigen. Also es war ja schon auch von der Konkurrenz, waren ja auch echt starke Mädels da. Klar, das Ziel war die 8. Also wir wollten die 8 vorne stehen haben, und ich wusste, dass ich das auch kann. Aber am Ende, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist ein langer Tag, es kann echt viel passieren, und es war ein komplett anderes Rennen, aber ich war dann schon mega, mega zufrieden, weil es war das Beste, was ich an dem Tag aus mir rausholen konnte. Und ich glaube, unabhängig von der Platzierung, klar, würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, Platz 4, klar, wär Podium wäre natürlich genial gewesen, tolle Belohnung gewesen. Aber am Ende waren die 3 vor mir einfach stärker an dem Tag, und haben sie dann auch, wenn sie ihr Bestes abgerufen haben, und also haben sie klar verdient. Und ich glaube, es ist immer schwierig, das von der Platzierung am Ende abhängig zu machen, ob man mit einem Rennen glücklich ist oder nicht, weil es natürlich auch mit dir, was hast du gegeben, durch was bist du gegangen, damit zusammenhängt. Also ich glaube, wenn man weiß, man hat sein Bestes gegeben, dann kann man zufrieden sein damit, oder sollte man zufrieden sein damit, unabhängig jetzt von der Platzierung, sondern vielleicht auf sich zu schauen und sich, klar, tritt man ja auch an, um sich mit den anderen zu vergleichen, das gehört ja auch dazu, aber ich glaube, man darf trotzdem auch mal innehalten und das für sich bewerten, unabhängig von dem, wie man jetzt im Vergleich zu den anderen ist oder nach außen wirkt, aber man selbst darf es ja auch bewerten für sich.
Ja, und ich finde, das ist ja ein ganz, ganz großer Punkt im Triathlon. Also nicht, man hört es ja von vielen, aber ich finde auch, dass das eigentlich das Tolle ist in dem Sport, dass es ja eigentlich, also wenn man jetzt auf jeden Fall auf der Langdistanz ist, ist es ja eigentlich immer ein Kampf gegen sich selber oder mit sich selber. Und dann ist es ja, natürlich, wie du sagst, es ist klar, man wird lieber Dritter als Vierte. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber für uns alle, die wir Triathlon machen, ist es doch eigentlich wichtiger, dass man am Ende des Tages mit sich selber zufrieden ist und sagen kann, okay, ich habe alles gegeben und ich habe das Beste draus gemacht. Und hier ist ja auch ganz wichtig, bei einer Langdistanz ist ja auch ein Punkt, ich habe jetzt zum Beispiel nicht aufgegeben oder ich habe mich dieser Herausforderung gestellt. Und deswegen war auch meine Frage, wie du jetzt das Rennen siehst, völlig unabhängig von der Platzierung. Ja, weil du warst ja schneller, obwohl die Platzierung nicht so gut war wie im Jahr davor.
Ja, genau. Also klar, ich hatte es dann auch mit dem Utzer drüber und haben gesagt, gut, wir hätten jetzt auch eine 901, 902 genommen und wären dann Zweiter gewesen. Das ist da wären wir wahrscheinlich glücklicher gewesen als... Also vom Gefühl her, und es ist ja so dieses, okay, eigentlich, hey, du hast ja deine beste Leistung gebracht und bist jetzt trotzdem am Hadern, weil du bist jetzt Vierte geworden und nicht. Also, und da glaube ich, kann man auch manchmal einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, stopp, ja.
Ja,
genau.
Man darf halt auch mal stolz sein, ne? Und muss genau. nicht immer alles zerdenken und zerreden. Und klar, wir tendieren als Triathleten auch immer dazu, so perfektionistisch zu sein und der Zweite ist schon der erste Verlierer und so weiter. Aber ja, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, diesen Sport zu machen, wenn man sich eigentlich das immer stimmt. selber zermartert.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Geht auch der Spaß verloren.
Ja.
Der ja. ist ja für viele, für vor allen Dingen für Hobbyathleten ja auch ganz wichtig eigentlich. Wir haben jetzt gelesen, du hast dich beim Rennen in Almere bedankt, dass es so ein faires Rennen war. Mhm. Lag es daran, dass das Windschattenfahren gut eingehalten wurde? Oder was war für dich der Punkt, dass du dich da bedankt hast?
Also weil ich aus Erfahrung sagen kann, was ich bei anderen Rennen mitbekommen habe, ist es halt zum einen, ja, klar muss, wenn es um Fairness geht, jeder selber an seine eigene Nase greifen und überlegen, hey, vor allem im professionellen Sport, hey, was, also wenn du professioneller Triathlet bist oder Triathletin bist oder egal welchen Sport, dann stehst du dafür, dann bist du ein Aushängeschild und dann hast du meiner Meinung nach nichts da zu suchen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wenn du bescheißt, also und klar spielen auch äußere Faktoren da eine Rolle, wie jetzt, also speziell bei den Frauen, auch der Abstand zu den Age-Groupern, vor allem zu den schnelleren Männern, wie ist der auseinander? Jetzt in Almere war es so, ich muss sagen, dieses Jahr war es etwas voller, vor allem in der zweiten Runde, das habe ich letztes Jahr so nicht erlebt, also letztes Jahr war ich komplett, also wirklich komplett 180 Kilometer alleine und es war einfach für mich ein faires Rennen, weil ich wusste, jeder fährt hier für sich alleine. Es sind hier keine Gruppen, es sind hier keine schnellen Edge-Grupper. Klar sind dann irgendwann ganz, also die schnellen Männer gekommen, aber die fahren vorbei und sind weg. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Bienen Schwaben da um dich rumschwirren, sondern dass du da für dich alleine gefahren bist. Und es war letztes Jahr einfach echt von dem, wie ich es erlebt, so habe ich es noch nie erlebt gehabt vorher. Dass ich sage, das war für mich eins der oder das fairste Rennen, was ich bisher erlebt habe. Ja.
Das heißt, du hattest fast ein Einzelzeitfahren da letztes Jahr.
Quasi.
Ja, ja. Das sind, wünschen wir uns ja alle irgendwie, ne? Wir haben so eine völlig freie Strecke, ohne dass man sich da kümmern muss. Ja, und du hast jetzt auch schon angesprochen, du hast auch bei einem Ironman-Rennen dann so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass gerade vielleicht der Abstand zwischen den Profifrauen und den Age-Group-Männern ein bisschen größer sein sollte, dass man die halt, dass man die später starten lässt, oder dein Vorschlag war ja tatsächlich sehr zuvorkommend, dass du auch früher aufstehen würdest.
Genau.
Das ist wahrscheinlich diese Problematik mit dem Windschattenfahren, die dich da auch dazu gebracht hat, oder?
Genau, es gibt halt einfach auch. Klar, also ich meine, es gibt Damen, die fahren dann im Fernabstand hinter so einer Gruppe her, aber ich glaube, jeder weiß, was 12 Meter, manche, selbst sind es 14 Meter oder 15 Meter, es ist halt einfach ein Unterschied, ob du ganz alleine fährst oder ob du hinter einer Gruppe herfährst, auch wenn du fair hinterher fährst, aber es ist dann halt einfach nicht mehr ein faires Rennen für alle. Also ja, schon alleine, ich meine, es geht ja, also in jedem Rennen inzwischen diese Renndynamik, also es wird immer enger und wenn du dann nicht mehr, gerade auch bei den Männern ist es jetzt, also es ist noch extremer, ich sehe es beim Flo, wenn du da, ich sag mal, nicht mehr vorne in der Gruppe dabei bist, dann kannst du halt auch nicht mehr agieren, mehr oder weniger, oder hast halt weniger Möglichkeiten zu agieren, Körner zu sparen, und es geht immer mehr darum, irgendwie eine Gruppe zu bekommen und klar eröffnet es Möglichkeiten, aber andererseits nimmt es auch den Spaß.
Ja. Das ist ja eigentlich auch ein Teil dieser Motorraddiskussion, die es da ja auch gab Anfang des Jahres.
Da gibt es so viele Aspekte aus meiner Sicht, die da eine Rolle spielen. Also erstmal denkt man ja als Age-Grouper immer, ja, wieso Gruppe? So im Sinne von, ihr könnt doch nicht miteinander zusammenarbeiten. Aber klar, dieser faire Abstand von 12 Metern verschafft einem trotzdem Vorteile. Und die will man natürlich auch nutzen, wenn man irgendwo vorne landen möchte. Und dann gibt es eben auch noch den Punkt, auch wir als Age-Grouper erleben natürlich, dass die Strecken super voll sind, gerade wenn es halt nur eine 90 Kilometer Runde ist für 180, also für eine Langdistanz, dann kommen die Leute halt zweimal vorbei.
Ja.
Und ja, dann ist es manchmal auch einfach schwer, da wirklich Platz zu finden. Und ich glaube, den Veranstaltern bleibt im Endeffekt nichts übrig, als weniger Leute teilnehmen zu lassen, wenn es eben dann fair sein soll. Oder das so auseinander zu dröseln, dass man in den Startgruppen meinetwegen 10, 15 Minuten Abstand hat und nicht nur 5. Und dann wird es wiederum das schwierig mit der Finisher-Zeit, dass alle dann irgendwie in den 16 Stunden noch reinkommen können. Und also da gibt es so viele logistische Probleme auch.
Aber ich glaube, also,
Ja, nee, bitte.
Also ich habe auch Freunde, die dann Ironmans oder Langdistanz-Challenge, was auch immer gemacht haben und auch sagen, du kannst nichts anderes machen, du willst Abstand halten. Und dann lässt du dich zurückfallen, dann kommt schon der nächste Zug in Anführungszeichen. Klar, also Möglichkeit weniger Starter, klar. Ich glaube aber in dem Moment, wo du in einem Profirennen bist, ist es ein anderes Rennen. Es geht um viel Geld, es geht um Existenzen, die davon leben müssen. Ich glaube, es ist halt auch nochmal ganz anders,
wenn
es dann nachher darum geht,
Ja, auf jeden Fall, weil da ist ja, also ist jetzt ja auch mit Hawaii so eine Diskussion. Es ist ja auch ein großes Investment teilweise, um an den Rennen dann teilzunehmen. Und ich glaube, es wäre für fast alle gut, wenn man weniger Leute auf die Strecke lässt und damit alle mehr Platz haben. Es ist nur für den oder die Veranstalter nicht gut, die dann nicht mehr so viel Geld verdienen. Und das ist halt der Punkt, warum da wahrscheinlich auch nicht so viel passieren wird. Wir raten manchmal den Leuten schon, dann lieber zu kleineren Rennen zu gehen. Da zahlt man weniger und hat mehr Strecke frei, weil halt nicht so viele Leute starten.
Das stimmt.
Das ist aber auf jeden Fall eine Diskussion, die man in Zukunft weiterführen muss. Und wir haben uns dann überlegt, wie stehst du dazu? Also jetzt, man hat ja jetzt die Weltmeisterschaft getrennt. Die Strecke wird dadurch nicht leerer, weil es sind ja dann mehr Age-Group-Leute da. Also es ist überraschend, mit was für Zeiten man dieses Jahr zu einer Weltmeisterschaft gehen konnte.
Wir haben gelesen, was uns über 2100 Starterinnen sogar.
Ja, und wir haben gelesen, jetzt für Nizza, ich glaube beim Frankfurt Ironman gab es eine Altersklasse, da hat quasi der Vorletzte in der Altersklasse den letzten Slot für die Weltmeisterschaft bekommen. Also da sind über 200 Leute, wollten diesen Slot nicht haben. Aber würdest du oder siehst du einen Vorteil darin, dass das jetzt getrennt ist? Weil jetzt zum Beispiel bei den Age Group Frauen ist es ja so, dass bei den Profifrauen ist es ja so, dass da jetzt keine Age Group Männer hinterherkommen können. Ist das, findest du das schon mal ein Vorteil oder findest du es eher grundsätzlich nachteilig, dass Männer und Frauen getrennt werden?
Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wie du dir sicher vorstellen kannst, nimmt die Arbeit für diesen Podcast und für alle kostenlosen Inhalte, die wir auf Mission Triathlon zur Verfügung stellen, sehr viel Zeit in Anspruch. Zeit, die wir gerne investieren, um euch, um dir gute Inhalte zur Verfügung zu stellen, dir euch beim Training zu helfen und natürlich spannende Interviews zu liefern. Damit wir das in Zukunft auch weiter tun können, hast du jetzt die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Komm einfach ins Mission Triathlon Racing Team und unterstütze unsere Arbeit. Unter anderem bekommst du da zusätzlich unseren Community Podcast und kannst natürlich an regelmäßigen Teammeetings teilnehmen. Schau doch einfach gleich mal unter racingteam.me vorbei und komm ins Mission Triathlon Racing Team.
Oder aber du nutzt die einfachste Methode, um den Mission Triathlon Podcast ein wenig zu pushen. Abonnier den Podcast einfach jetzt sofort und gib uns am besten gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung mit dazu. So kannst du dafür sorgen, dass unser Podcast bekannter wird und das hilft uns sehr, um weitere hochkarätige Gäste vor unser Mikrofon zu bekommen, wovon du natürlich direkt profitierst. Schließlich gibt es so auch in Zukunft mehr spannenden Hörstoff für dich.
Also das müsste man aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchten. Also zum einen muss ich sagen, also ich fand das Modell letztes Jahr Frauen und Männer an verschiedenen Tagen, fand ich, jetzt muss dahingestellt, bis jetzt Donnerstag ist oder das war ja auch Diskussion, aber fand ich jetzt tatsächlich gar nicht schlecht. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man sich trotzdem darüber unterhalten, also Hawaii bleibt Hawaii. Ich glaube, das sind sich ja fast alle einig. Das ist eine WM, also die WM, also Kona ist, ich glaube, klar hat man gesehen, dass Nizza, es ist ein komplett anderes Rennen, andere Renndynamik, das, komplett anderes Rennen, das hat seinen Charme für sich, also es ist überhaupt nichts jetzt gegen Nizza, aber ich glaube, es ist einfach was anderes als Kona. Und da muss man sich halt auch überlegen, ich glaube, klar, als Veranstalter geht es da jetzt um finanzielle Gründe, aber wer bekommt da einen Slot und wer nicht, wie bekommt man es hin, dass eben die Strecke nicht so voll ist, vielleicht nicht so viel Starter, aber es dafür halt auch exklusiver ist und nicht, ja, man in einem Raum sitzt und das heißt, wer will den Slot, egal wer, er kriegt den, also das ist, hat für mich dann auch nichts mehr mit einer WM zu tun. Ja, also dann lieber kleiner, weniger Slots und wieder gemeinsam auf Hawaii.
Und ich finde ja auch, also ich bin großer Rennen von diesem Eintagesrennen, wo alle in einem sind, so wie das früher war. Ja. Aber wenn man das jetzt quasi so macht wie letztes Jahr, wäre natürlich für alle Triathlon-Pärchen auch super. Also für uns ist immer sehr unpraktisch, wenn wir beide starten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal zusammen in einem Rennen wart. Da ist es natürlich immer super, wenn man an zwei Tagen starten kann. Ne? Also da wäre das auf jeden Fall ein Vorteil. Und es gibt ja überraschend viele Pärchen im Triathlon. Ne?
Das stimmt, klar.
Ja. Sollte Ironman da auch mal drüber nachdenken. Und das bringt mich eigentlich gleich zur nächsten Frage. Ist Hawaii für dich auch ein Ziel? Würdest du das auch gerne nochmal machen?
Also ich bin, also jetzt auch speziell dieses Jahr, ich bin ja auch in Frankfurt gestartet. Das war mein absolutes Horrorrennen. Also ja, und da haben wir im Vorfeld auch darüber gesprochen, was wäre, wenn. Jetzt ist es so, dass ich die Rennen nicht, ganz klar, es ist nicht meine Motivation, dass ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt diesen Slot, um nach Hawaii zu können. Ich hätte schon als Edge-Grupper, war ich auch schon qualifiziert, bin aber nicht gegangen, weil es einfach nicht, ich habe gesehen, wie die Leute in dem Raum saßen, als die Slotvergabe war und die geweint haben vor Glück, dass sie diesen Slot bekommen haben und es ist für mich, oder es war für mich nicht das, okay, das muss ich jetzt unbedingt haben. Ich habe auch noch keine Langdistanz gemacht damals, nee.
Okay.
Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ich jetzt nicht die Rennen mache, um den Slot zu bekommen. Wir haben darüber gesprochen. Frankfurt, was wäre, wenn ich jetzt den Slot bekomme, mache ich es, mache ich es nicht. Jetzt bin ich Lehrerin. Also die WM fällt nicht in die Ferien. Werde ich freigestellt, bedeutet, kriege ich vielleicht eine Woche frei. Das heißt, eine Woche, ich war letztes Jahr mit dem Flo, durfte ich mitgehen und es hat definitiv, also für mich hätte es keine Woche ausgereicht, um mich da zu akklimatisieren mit dem Jetlag, mit der Hitze. Dann hätte ich es halt gemacht, um es gemacht zu haben, aber fahre ich dann dahin. Ist dann so die Frage, dann ist es für mich auch irgendwie Stress, weil ich weiß, okay, ich bin jetzt hier, eigentlich müsste ich aber in der Schule sein, da bin ich auch irgendwie vom Kopf her, kann ich glaube ich nicht loslassen, weil ich dann irgendwie weiß, okay, andere müssen jetzt vielleicht das auffangen, was ich jetzt, wo ich jetzt nicht da bin, läuft das alles, also da kann ich schlecht loslassen, das ich weiß es nicht, es hat sich jetzt nicht, also ich habe den Slot nicht bekommen, das war vielleicht auch gut so, dass ich überhaupt nicht in diese Situation kam, das entscheiden zu müssen. Wir haben alle gesagt, wenn du ihn bekommst, dann musst du es machen. aber es sind halt so viele Faktoren außenrum, wo ich nicht weiß, ob es wirklich, das. Ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann will ich es eigentlich richtig machen und nicht nur so, ja, jetzt war ich halt da dabei und danach bin ich dann krank oder davor schon krank, weil es halt so stressig war.
Ja.
Ja, von dem her, wer weiß, wie viel es jetzt gut war, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Naja, die Entscheidung musstest du jedenfalls so nicht treffen. Die Alternative wäre natürlich, die Waschbären mit auf Exkursion zu nehmen. Vielleicht lassen sich dann ja auch 2 Wochen dahin.
Aber die Waschbären gehen, glaube ich, noch nicht so lange ohne Mama und Papa.
Ja, okay. Das ist vielleicht ein Argument. Obwohl, wenn sie vielleicht sehen, wie es da aussieht und dass sie möglicherweise Chancen da haben, Nemo zu sehen, dann sieht es vielleicht im ersten Moment gleich ganz anders aus.
Ja, wobei Nemo kann man vielleicht auch im Zoo sehen. Und
ich meine ja nur, um sie zu überzeugen. Das ist klar. Nein, aber
Oder im Kino.
Nee, ist natürlich ein Problem. Gerade, weiß ich, bist du verbeamtet?
Ja.
Dann ist natürlich auch nicht so einfach, jetzt wahrscheinlich zu sagen, so, ich mache jetzt mal ein Jahr Vollzeitprofi, oder?
Ehrlich gesagt habe ich, also du kannst ja so Sabbatical-Jahre ansparen und das machen, aber ich mache den Beruf ja auch, weil ich das will und nicht, weil ich jetzt sage, okay, ich setze jetzt aus. Mir macht es Spaß, was ich mache, und für mich ist es ein Weg, so, ich kann so die Leidenschaft Triathlon, ich kann das noch ausleben oder ich kann das leben, ich habe das Privileg, das auch noch als Profi machen zu dürfen, aber gleichzeitig weiß ich, hey, ich habe echt was, wo ich drauf aufbauen kann, was mir Spaß macht, wo ich unabhängig bin, ich kann jederzeit sagen, hey, ciao, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Triathlon, ich gehe jetzt also voll in die Schule und gehe da drin auf. Also es ist für mich so der richtige Weg, auch weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich, das ist so, dass ich was für den Kopf brauche, weil ich, wenn ich jetzt nur den Sport hätte, weiß ich nicht, so mit was für einen Druck man sich macht, man muss bestehen, man muss, von außen kommt so viel auf einen ein, und so ist es so, ich habe zwei verschiedene Welten, in denen ich lebe, und das ist manchmal sehr herausfordernd, manchmal sehr spannend, aber das ist auch das, was ich mir ausgesucht habe und ja, was für mich so funktioniert.
Ich glaube, das gibt einem halt eine gewisse Sicherheit, man ist nicht darauf angewiesen auf Sponsorengelder oder Preisgelder und so weiter, und man kann das eben alles ein bisschen gelassener sehen und ist vielleicht weniger verbissen, was einem möglicherweise hilft, dann auch bei Rennen besser abzuschneiden, weil es eben nicht unbedingt drauf ankommt, sondern für einen selber ist. Ne?
Genau, ja, man muss sich auch nicht verbiegen, man kann sagen, hey, ich mache das jetzt, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich jetzt das machen muss, sondern genau.
Merkst du da einen Unterschied? Also du hast schon angesprochen, du bist ja mit Florian Angert zusammen, und er hat ja nicht noch einen anderen Job nebenbei, wenn ich mich recht entsinne. Merkst du da einen Unterschied von der Einstellung? Also dass du das vielleicht ein bisschen lockerer nehmen kannst, oder kann man das sowieso gar nicht vergleichen, weil man unterschiedliche Menschen ist, oder?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also teilweise würde ich sagen, dass Flo vielleicht im Kopf manchmal doch ein bisschen lockerer ist als ich, weil ich dann halt so diesen ganzen, ich will alles so, ich will das perfekt machen und das perfekt machen und jetzt muss ich da noch hin, oder? Und ja, aber ich sehe ja, also ich sehe, also ich, was er tagtäglich leistet und was für Druck er auch teilweise hat, und da bin ich einfach dankbar, dass ich da auch finanziell, klar, auch unabhängig bin und das Geld unabhängig von meinen Leistungen, von meinen sportlichen Leistungen verdiene.
Ja, also super gut nachvollziehbar und ich glaube auch die richtige Entscheidung dann in dem Fall, weil du hast eben auf jeden Fall ein zweites Standbein und kannst danach weitermachen, musst dir nicht überlegen, was kommt nach der Profikarriere. Du weißt auf jeden Fall, wer du bist und was du kannst.
Auf der anderen Seite stelle ich mir das aber auch sehr, sehr anstrengend vor. Also ich weiß ja, wie viel ich jetzt manchmal trainiere, und ich trainiere nicht auf einen Sieg oder auf eine Sub-9. Wie kriegst du das im Alltag unter?
Also ich glaube, es ist immer spannend, wenn man dann Off-Season hat und man denkt, boah, jetzt einfach mal das machen, gar nichts machen, keinen Sport machen, einfach mal heimkommen, sich hinlegen oder vielleicht mal Netflix oder. Aber das ist dann immer sehr spannend, sich dann zu beobachten, weil das Problem ist, ich kann einfach nicht nichts machen, sondern dann geht's zu meinem Trainer, also ich bin jetzt schon wieder so weit, wir können jetzt wieder anfangen zu trainieren, ich brauche jetzt meinen Plan, also ich irgendwie, es gibt einem auch irgendwie so, hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage, aber so ein bisschen so eine Struktur und
man hat keine Zeit auf der Straße rumzulungern, ne?
Also es ist schon so, dass man, also man muss es wollen, man braucht schon viel Disziplin dafür und man verzichtet man wirklich oder ich glaube, Frodo hat mal gesagt, es ist auch eine Wahl irgendwo. Habe ich mir auch so ausgesucht. Klar ist es manchmal auch dieses Gefühl, wenn andere jetzt irgendwie abends irgendwie auf den Geburtstag gehen oder bis morgens irgendwie sitzen und was trinken, das kommt dann doch eher seltener vor. Aber ja, also ich mache das jetzt schon, ich weiß nicht, mit Schule und Sport so lang oder sehr lang, dass ich das so kenne und für mich das eigentlich normal ist. Und ja, ich glaube, es wird eher schwer, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mal ohne Plan, ist für mich eher schwer.
Ja, ja, ja. Das heißt, du mal bist nicht ausgelastet quasi mit einem normalen Job.
Da müsst ihr mal den Flo fragen. Also, ganz besonders viel Spaß mit mir.
Okay. Ah, okay. Also du glaubst, er merkt dann schon, wenn du wieder Plan brauchst?
Ja, er schreibt, glaube ich, schon am ersten Tag. Utz, du, schreib mir mal auf. 6 Stunden Radfahren, dann ist sie weg.
Okay. Ja, aber was du jetzt gemeint hast mit Verzicht, die Frage stelle ich mir auch manchmal. Und ich glaube, man stellt sie sich nur, weil, und das mag jetzt jeder für sich selber beurteilen, weil es, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft so eine Vorgabe gibt, was muss man tun, quasi um zu entspannen oder um das Leben zu genießen. Und wir haben auch vor dem Interview gerade noch schnell zu Abend gegessen, ich war davor noch 1,5 Stunden Radfahren, so mit der untergehenden Sonne im Weinberg, herbstlich rot. Ich weiß nicht, ja, ich war, und das ist das, ich habe schon so viele Sonnenaufgänge gesehen und so viele Sonnenuntergänge und so viele tolle Landschaften und Ausblicke. Ich weiß nicht, ich denke manchmal eher die Leute, die bis 8 schlafen oder die Leute, die nicht Fahrrad fahren gehen, die verpassen viel, die verzichten auf viel mehr. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Perspektive.
Das stimmt, das ist ja genau das Gleiche, wie wir es vorhin am Anfang hatten, mit dem Urlaub. Und wir sitzen auf dem Rad, die anderen schlürfen Cocktails am Pool und bewegen sich nicht. Und wir sitzen auf dem Rad und sehen die Welt. Also so, ja. Ja. Passt ganz gut dazu.
Ja.
Ich glaube halt einfach, dass es ein gewisses Suchtpotenzial hat, dieser Sport, aber auch eine positive Art. Also das ist wieder irgendeins von diesen Hormonen, deren Namen wir jetzt noch nicht kennen, das dafür sorgt, dass uns das einfach am meisten Spaß macht und wir ja es gar nicht vermissen, dann irgendwo halt Cocktails zu schlürfen oder so.
Ja. Vermisst man dann vielleicht nach der Langdistanz abends. Da denkt man dann manchmal, vielleicht wäre es doch auch besser, hin und wieder mehr Cocktails zu trinken und weniger Langdistanz zu machen. Aber das hält ja auch nicht lange an. Ja, Kathi, pass auf, wir haben immer noch 8 Fragen am Ende. Kurze Fragen, kurze Antwort. Gerne auch länger, wenn es länger braucht.
Geht mir Mühe.
Die erste Frage ist, hast du ein großes Vorbild?
Nein.
Alles klar, gut. Hast du einen Lieblingsmotivationssong?
Alles, was gute Laune macht.
Ja,
also
okay.
Also keinen speziellen.
Ja.
Also die gute Laune Pop-Playlist oder hast du ein anderes Genre?
Nee, also schon sowas zum Mitsingen, was jeder kennt. Also so jetzt kein irgendwie so Techno oder sowas überhaupt nicht, aber so eher dann irgendwie, wenn man morgens zur Schule fahre, dann höre ich manchmal so laut Musik, dass es mir gut, also dass ich so mitsingen kann. Und also eher dann sowas, so,
okay,
wo jeder mitsingen kann.
Ja, alles klar. Hast du ein Lieblingsrennen?
Also Allgäu finde ich sehr speziell, also auch immer sehr, sehr schön und speziell, klar, Almere, weil es jetzt halt auch irgendwie eine Geschichte hat, ja.
Ja, okay. Ja,
reicht ja erstmal.
Ja, ja, und vielleicht, du hast ja gesagt, du guckst dir gerne verschiedene Rennen an, vielleicht kommt ja das Lieblingsrennen auch noch, wer weiß, auf was du noch stößt. Was magst du am Triathlon überhaupt nicht?
Manchmal die Materialschlacht, also das alles so, also ja, in wenn man jetzt als Profi auch oder so, es gibt so 2 Klassengesellschaften, so mehr oder weniger, die komplett durchgestylt und durchgefittet und alles customized ist und man teilweise gar nicht mehr die Chance hat, da überhaupt ranzukommen, also die einen gehen schon 15 Minuten vor dir ins Wasser und dann erst darfst du starten, so kommt es einem manchmal vor. Deswegen hätte ich manchmal denke ich mir, wäre es schön, wenn man einfach mal, jeder kriegt das gleiche Rennrad, den gleichen Badeanzug und dann machen wir nochmal so Oldschool-Triathlon.
Ja, das wäre auch mal, das wäre auch mal ein eine Rennidee für ein, ja, Rennformat. So alle nur mit Leihfahrrädern und ja.
Wobei, da müsste man halt auch gucken, dass halt kleine und große Leute wenigstens, dass der Rahmen angepasst
ist. Ja, gut, aber hat man so halt dadurch auch einen Nachteil. Aber das wäre sicher auch mal ein guter Aufhänger. Das würden sicher, ja, viele gerne mal machen. Mhm. Also, falls jetzt jemand zuhört, der Rennen veranstaltet.
Ich wäre dabei.
Ja, eben, ich fände es auch spannend.
Ich wüsste auch schon den Namen, das fairste Rennen der Welt.
Ja, ja. Und wir waren letztes Jahr in Hamburg beim WTCS, ITU, wie auch immer er heißt. Da ist einer mit so einem Leihfahrrad von der Deutschen Bahn gefahren. Fand ich überragend. Okay. Also der war wahrscheinlich der Erste und er wollte halt mitmachen und sich kein Fahrrad kaufen. Aber also der hat ein Grinsen im Gesicht und.
Ich glaube, das war einfach irgendwie, der hat eine Wette verloren.
Vielleicht auch so. Das, aber das fand ich gut. Hast du ein bestimmtes Essen, das du abends vor dem Wettkampf immer zu dir nimmst?
Meistens entweder Reis oder Nudeln, aber schon, also nicht nur den Abend davor, sondern schon drei Abende davor. Okay. Mit Tomatensauce, also keine Ballaststoffe. Also jetzt irgendwie vor einem Ironman oder vor einem Rennen, ja, gab es zwei Wochen vorher nichts mit Tomatensauce geben, weil sonst ist es zu viel.
Ja, also, sonst, ja, alles klar. Gut, aber ist auch der Klassiker, also ja. Nudeln mit Soße. Hast du eine Lieblingstrainingseinheit?
Schwierig, also weil wir haben, also die Pläne sind, also ich habe nie irgendwie so fahr nach Lust und Laune, sondern immer mit Inhalt. Da gibt es welche, die machen richtig Spaß, die machen am Anfang Spaß und irgendwann machen sie keinen Spaß mehr, weil es immer mehr und immer länger wird.
Okay,
also. Aber, also Touren ohne Inhalt, die halt meistens dann lang sind und mit Mountainbike oder dann mit Freunden oder in der Gruppe, würde ich sagen, wäre jetzt das, ja, wo man irgendwie auch, ja, was heißt am meisten genießen kann, aber irgendwie so einfach mal, ja, ohne dass man irgendwie auf Watt und Timer gucken muss.
Also falls der Uz jetzt zuhört, ne, die darf dann öfter mal auftauchen. Das wäre ja vielleicht auch was für die Off-Season, ne? Das wäre überhaupt nicht anstrengend oder das wäre jetzt nicht,
ja, das
so.
Stimmt.
Und man könnte dich beschäftigen. Florian wäre vielleicht dann auch ganz glücklich drüber, wenn er nicht mit muss. hast du einen Tipp für Hobbyathleten?
Allgemein meinst du oder
ja,
in speziell auf irgendwas Besonderes?
Idealerweise bezogen auf Triathlon.
Ja, nein, also wie.
Also ich. Habe viele Mädels, oder das heißt viele Mädels, viele nicht, aber viele aus dem Freundeskreis oder Bekannte, die Triathlon machen und wo auch die Ernährung einen sehr großen Raum einnimmt, mhm, und sich einige irgendwie so dieses Bewusstsein für, wie ernähre ich mich richtig, wie verpflege ich mich während den Einheiten richtig, da so ein bisschen so dieses, ja, die Sensibilität fehlt und viele eigentlich viel zu wenig zu sich nehmen und es, mhm, ein sehr großes Thema eigentlich auch ist und dann auch Zyklus ausbleibt und also, mhm, das schon auch Themen sind, die man ja auch, also unter den Mädels bespricht und ich glaube, so als Tipp, aber auch für die Männer, dass man sich immer gut auch während jeder Trainingseinheit ernährt.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil es gab eine Zeit lang so, ich weiß nicht, ob das dieses Red-S-Syndrom war, dass man erst, mhm, nur Frauen zugeschrieben hat und dann aber gemerkt hat, dass auch Männer das haben, genau, können. Ja. Und da machen sich, glaube ich, auch gerade Leute, die einsteigen oder noch nicht so lange im Triathlon sind, extrem Gedanken, was esse ich im Wettkampf, wie, mhm, esse ich oder was esse ich nicht oder nicht zu, mhm, dick werden. Ja, sehr guter Tipp. Und dann, du hast fast schon beantwortet vorhin, die letzte Frage ist immer, wie lange bleibst du dem Triathlon noch treu?
Also ich glaube, dass ich immer irgendwie dem Triathlon treu bleiben werde, wie lange ich jetzt irgendwie selber noch richtig Feuer und Spaß habe, irgendwie das Beste aus mir rauszukitzeln. Das, also kann ich jetzt, weiß ich nicht, das sehe ich dann, glaube ich. Ich glaube, das merkt ja jeder selbst. Da will ich mich auch nicht festlegen. Und ja, aber ich glaube, jeder, der irgendwie Triathlon macht, der wird, glaube ich, nie irgendwie zu Couch Potato irgendwann mal werden, sondern das ist ja auch irgendwo eine Lebenseinstellung. Oder, ja.
Ja. Ja, voll. Schön. Sehr gut. Dann haben wir sicher in unserem Leben auch nochmal Zeit für ein zweites Interview.
Sehr gerne. Aber, ja, tatsächlich so weit voneinander wohnen wir wahrscheinlich gar nicht
weg. Ja, genau.
Ihr seid irgendwo Richtung Heilbronn, oder?
Mhm, ja, genau, der Triathlonverein Heuchelberg läuft eigentlich auf jedem Rennen. Ja, genau. Die laufen auf jedem Rennen rum, wo wir hier in der Region sind.
Genau.
Ja.
Also, vor denen haben wir immer schon Angst.
Oh, ja, nein, aber
ihr könnt ja auch beitreten.
Ja,
wir sind leider schon in einem anderen Verein.
Ja, genau. Aber da reden wir vielleicht nach dem Interview nochmal drüber. Kathi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und
gerne.
Ja, vielleicht haben wir ja in deiner Karriere nochmal die Gelegenheit.
Bestimmt.
Gut, dann dir noch. Bist du jetzt eigentlich noch in der Off-Season?
Nee, ich starte nächste Woche in Portugal beim Ironman. Das heißt, keine Tomatensauce heute Abend.
Ja, okay, also erst nächste Woche. Dann viel Erfolg nächste Woche in Portugal.
Danke.
Genau, wir drücken dir die Daumen und wir haben dich natürlich weiter auf dem Kieker.
Ja, dann auf dem Schirm.
Danke euch.
Mach's gut.
Ihr auch, danke.
Tschüss.
Ciao.